Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe Zuhörenden, herzlich willkommen hier an der Brettspielbar und danke, dass wir wieder bei euch zu Gast sein dürfen. Und wir, das sind der Christoph in Bonn. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und ich bin der Jürgen und ich sitze hier in Herzogenrath. Und wir haben wieder Monatsanfang. Monatsanfang bedeutet, wir unterhalten uns über ein paar News aus der Branche. Und starten tun wir da wieder mit was Persönlichem, denn wir haben zumindest mal erste Gespräche geführt, ob wir unser Handbuch Brettspiele denn vielleicht auch für den englischsprachigen Buchmarkt aufbereiten können.
Und das sind aber jetzt ganz frische News. Wir sind ja gerade erst aus dem Gespräch raus. Ne?
Ganz frische News. Ja, wir hatten schon mal vorsichtig bei den Autorinnen und Autoren angefragt, so nach dem Motto, könnte das was sein, wenn man so eine Übersetzung mal angehen wollen würde. Und wir haben jetzt so erste Rahmenbedingungen mal ausdiskutiert und mal geguckt und haben damit jetzt Hausaufgaben für die nächsten Wochen, denke ich, das weiter auszuarbeiten und vielleicht kriegen wir das ja hin und machen das dann noch auf Englisch.
Ja, aber das bedeutet ja auch, dass unser Buch jetzt draußen ist. Es ist verfügbar, es ist endlich da. Ich habe es auch schon in der Hand gehabt, auch schon drin gelesen. Ich muss sagen, wir kriegen im Moment sehr, sehr viel positives Feedback. Es waren auch ein paar Leute dabei, die den Preis natürlich nicht so in Ordnung fanden. Aber es ist halt nun mal ein Fachbuch, es ist ein Nischenbuch, es hat eine niedrige Auflage und es ist halt auch vom Verlag so gesetzt. Also da haben wir gar keinen Einfluss drauf gehabt. Und wir sind ja auch nicht die Ken Folletts, die mal eben Bücher in 20, 30.000er Auflage raushämmern. Von daher, ich bin aber super happy, dass es jetzt endlich da ist.
Das auf jeden Fall.
Und schreibt doch gerne auch, solltet ihr es irgendwo schon erworben haben oder mal reingucken habt können, wie ihr mit dem Buch oder wie es euch gefällt, also positiv wie auch negativ. Denn das interessiert uns natürlich auch ein Stück weit. Wie kommt das Buch bei euch halt an?
Weißt du, was ich noch nie gemacht habe? Deswegen hört man gerade im Hintergrund meine Tastatur tippen. Ich habe noch nie geguckt, ob so auf den großen Plattformen, wo man Bücher kaufen kann, ob da schon Rezensionen vorliegen.
Ich meine nicht. Also tatsächlich müssten wir die Netflix eigentlich selber schreiben.
Na, das würde ich ja eher ungerne machen. Aber wer das Buch schon hat und Lust hat, vielleicht mal eine bitte nur positive Rezension mit ganz vielen Sternen zu schreiben, würden wir uns riesig drüber freuen. Auf welcher Buchplattform auch immer. Vielleicht, wenn ihr abseits der üblichen Buchplattform irgendwo was schreibt, dann droppt uns doch mal kurz eine Nachricht. Zum Beispiel über einen Kurznachrichtendienst an 01590551122. Dass wir das auch mitkriegen, dass vielleicht irgendwo in den Tiefen des Internets eine Rezension erschienen ist.
Das Buch war übrigens mit einer meiner Highlight-Momente, die ich praktisch auf der Spiel hatte. Denn am Donnerstagmorgen stand ich in der Schlange an nach Japan, was ich mir geholt habe bei Schwerkraft. Und dann kam jemand an und meinte, hey, ich habe das Buch gerade gekauft. Bist du so nett und unterschreibst es? Also es war meine erste Signatur des Buches. Und ich bin ja dann abends noch mit dir dann zum Stand von Pegasus gegangen, wo der Adrian an dieser Stelle einen schönen Gruß, weil du eben halt das erste Buch eben signiert bekommen hast. Und der hat sich ja so wahnsinnig drüber gefreut. Und ich glaube, es war ein gegenseitiger, toller Moment für uns als Herausgebende und Autoren und eben halt für ihn, dass wir sein Buch da als erstes signiert haben. Also das war so ein Highlight meiner Spiel.
Vielleicht so ein paar Gedanken zur Spiel. Also ich habe mich natürlich auch über jegliche Momente, wo wir dann mit Lesenden und Hörenden zusammengestoßen sind und zusammengekommen sind, gefreut. Das war immer grandios. Vielleicht so ganz, ganz grundsätzlich, was mir bei der Spiel aufgefallen ist, also ich persönlich fand, dass die Hallen angenehm gefüllt waren. Man konnte von A nach B kommen. Klar ist am ersten Tag die Halle 3 brechen voll, weil alle irgendwie glauben, sie müssten jetzt den Expertenkracher unbedingt haben, über den vor der Messe dann vielleicht auch schon auf allen möglichen Kanälen diskutiert und gesprochen worden ist. Dadurch ergeben sich dann Schlangen und dadurch ergeben sich so kleine Staus. Aber insgesamt, muss ich sagen, fand ich das Hallenmanagement wirklich sehr angenehm. Ich habe am Wochenende dann öfters mal mit meiner Gattin zusammen so am Rand gestanden und wir haben einfach so die Szenerie genossen und haben einfach mal geschaut. Da hatten wir dann keine Termine mehr. Was mir da aufgefallen ist, war das gefühlt, aber ist natürlich N gleich 1, also nur eine Beobachtung von mir selber, gefühlt, ich so dachte, es sind irgendwie weniger Familien mit jüngeren Kindern unterwegs. Dafür mehr Menschen, wo ich sage, ach schau mal, die schauen aus wie Hobbyisten, die sich ganz intensiv mit dem Hobbyspiel auseinandersetzen. Das war mir so Samstag und Sonntagnachmittag so ins Auge gesprungen, wo ich so das Gefühl hatte, so früher war es, glaube ich, mehr Familien mit jüngeren Kindern auch, die dann auch wirklich irgendwo gespielt haben.
Ja, ich glaube, das kam eher am Sonntag tatsächlich, lag aber auch vielleicht daran, dass Familien eher spontan dann zum Spiel hingegangen sind und dieses Jahr ja das Problem hatten, dass es keine Tageskarten mehr gab, weil ja so wie Dominosteine die Tage gefallen sind, Donnerstag ausverkauft, Freitag ausverkauft, Samstag und selbst am Ende war der Sonntag ja auch noch ausverkauft. Also dass vielleicht die eine oder andere Familie, die vielleicht das spontan für sich sonst entschieden hat, gar nicht reingekommen ist.
Mhm. Ja, ist gut
möglich. Ich fand es tatsächlich, also voll zumindest, was die Halle 3 angeht. Also die ist mir immer noch zu voll. Ich hoffe, dass wenn die Spiel weiter wächst und man vielleicht daran denkt, in die Halle 7 zu gehen. Also das sind jetzt nur meine Spekulationen. Ich habe da keine Gespräche irgendwie geführt. Dass man dann es schafft, vielleicht die Halle 3 nochmal so ein Stück weit zu entzerren. Das könntest du ja allein schon dadurch hinkriegen, indem du beispielsweise Spielfläche auch in die Halle 3 noch stärker hineinpackst und integrierst und dafür dann so Verlage in die Halle 7 beispielsweise hineinholst, die eben halt auch sehr zugkräftig sind und eben halt auch solche längeren Schlangen da produziert haben. Wobei ich auch mitbekommen habe, dass der ein oder andere Verlag, der ja super überrollt worden ist, so wie beispielsweise Frosted Games oder auch Divi, aktuell schon darüber nachdenkt, wie sie nächstes Jahr das Ganze eben halt nochmal verbessern und optimieren. Die waren von ihrem Erfolg, glaube ich, auch sehr überrascht.
Mhm. Ja, das war auch so meine Wahrnehmung, dass die mitunter auch selber dachten so, hoppla, was passiert denn hier gerade? Ist ja toll. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, war das Flächenmanagement für die Galerie und für die ganzen Foodtrucks und die Essensverpflegung. Ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal in vielen Jahren nichts irgendwie auf der Messe gegessen, weil es sich einfach nicht ergeben hat, weil wir uns auch einfach morgens ein Brötchen aus dem Hotel mitgenommen haben, zugegebenermaßen. Aber ich hatte das Gefühl, dass deutlich mehr Foodtrucks da sind und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Schlangen fürchterlich lang waren. So, ja klar, nachmittags ist dann irgendwie der Softeis-Stand, war dann mal voll, aber gut, ist auch irgendwie klar, wenn dann so schönes Wetter ist, dann will man vielleicht irgendwie so einen süßen Snack irgendwie haben. Aber ansonsten hatte ich da das Gefühl, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat, auch auf der Seite.
Es war ja auch ein viel, viel größeres Angebot in Summe da, ne? Also was ich auch schon mal super fand, dass man die ganzen Außenflächen jetzt stärker mit einbezogen hat. Man hat natürlich Glück gehabt mit dem guten Wetter. Wenn es jetzt geschüttet hätte, wäre es vielleicht nicht so toll gewesen. Aber, und das muss ich jetzt nochmal sagen, ich bin echt sehr traurig, dass es den ungarischen Baumkuchen nicht gab, den ich mir sonst immer gekauft habe und der immer so mit diesem süßlich zuckrigen Zimtgeruch da die Galerie erfüllt hat, den gab es dieses Jahr nicht oder ich habe ihn nicht gesehen.
Oder wir haben ihn nicht gesehen. Ich habe den auch immer sehr gerne gegessen und unsere Kinder auch, aber die waren ja dieses Jahr nicht da, von daher, ja. Ich habe übrigens mit den Kindern, um vielleicht mal zum nächsten Thema zu kommen, extra für diesen Podcast gestern Abend was erarbeitet, so dass ich heute darüber berichten kann. denn wir haben gestern Abend auf Netflix mit der gesamten Familie zusammen extra für die Aufnahme heute Die Werwölfe von Düsterwald geschaut. Den Netflix-Film, wo der Trailer ja auch vor ein paar Wochen schon so durch Social Media ging. Und ich will jetzt mal mein Urteil äußern, auch wenn ich dadurch vielleicht in den Shitstorm gerate. Ich fand, das war schönes Popcorn-Kino. Ja, Kino in Anführungszeichen. Es war schönes Popcorn-Streaming. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Wenn man Die Werwölfe von Düsterwald, das Spiel kennt, hat man durchaus auch da die Anleihen erkennen können. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand, das war ein schöner Kinoabend. Man kann da die 95 Minuten, die der Film dauert, kann man ruhig investieren. Ich fand den echt nett.
Ich habe es noch nicht gesehen. Steht noch auf der Liste. Aber kommt wahrscheinlich Wochenende wird ein bisschen eng. Wahrscheinlich erst in der Woche danach. So, Liste.
Du hast ja auch gar keine Zeit gehabt, Fernsehen zu gucken, denn du hast ja eine riesen Liste rausgesucht, was es alles für neue Preisträger gibt in allen möglichen Dingen und Sachen.
Ja, es ist einiges passiert, ne? in dem letzten Monat.
Erzähl mal davon.
Also wir haben einmal den Jogo do Ano, der verliehen worden ist. Das ist das Spiel des Jahres in Portugal, was sich verstärkt an ja eigentlich gehobenes Kenner- und Expertentum orientiert. Und da ist Nucleum gewählt worden von Board & Dice. Wir haben dann selber vor Ort erlebt in Essen den Deutschen Spielepreis 2024, der an Mischwald gegangen ist, auf Platz 1 von Lookout von Kosch, der sich wahnsinnig drüber gefreut hat. Nicht minder aber auch die zweit- und drittplatzierten Sky Team und die Weiße Burg, jeweils aus dem Kosmos Verlag. Und was so ein bisschen immer untergeht, ist, dass der Deutsche Spielepreis für das Kinderspiel, der ging an die magischen Schlüssel, die ja damit das Double abgeräumt haben, weil sie ja auch schon Kinderspiel des Jahres geworden sind. Am Samstag ging es dann für Mischwald direkt weiter. Die haben dann noch den A la Carte-Preis für das beste Kartenspiel abgeräumt. Der wird immer von einer Jury der Fairplay ausgegeben. Da bin ich auch immer dabei. Das finde ich immer schön, dass ich da mit abstimmen darf. Und dann gehen wir sind natürlich international, unsere Nachbarn, also direkt bei dir ja in der Nähe.
Der Nederlands ist Bellenpreis.
Das Bellenpreis, ja, ist vergeben worden. Und die vergeben in drei Kategorien, nämlich Familienspiel, Sky Team, so wie in Deutschland. Kennerspiel ging an Mischwald und das Expertenspiel ist Sabica. Das sind die drei Preisträger. Und auf den letzten Preis, auf den wir nochmal aufmerksam machen wollen, bin ich tatsächlich durch einen dummen Zufall gekommen. Nämlich
durch einen schönen Zufall.
Einen schönen Zufall. Wir saßen bei der Edition Spielwiese beim Michael hinten drin und haben auf einmal so eine Biertulpe in Form eines Acrylpreises dort gesehen, der eben halt, ich glaube, für den Zweitplatzierten oder für den Nominierten nämlich Schnitzeljagd vergeben worden ist. Und in Luxemburg wird der sogenannte Bistro-Spiel vergeben. Preisträger in diesem Jahr Quando von Candy Games, Rainer Staub und Yannick Walter. Und das ist ein Preis, der von der Luxemburger Hotelgewerbes und Kaffeegewerbes oder Gastronomiegewerbes vergeben wird, zusammen mit einem Spieleclub. Und die zeichnen immer Spiele aus, die man besonders gut in Cafés, in Restaurants oder Kneipen spielen kann. Also leichte Zugänglichkeit, wenig Material und mal ebenso zwischendurch spielbar. Und das fand ich ein schöner Preis. Den gibt es jetzt seit 2018 mittlerweile hatte bisher aus meiner Sicht noch gar keine Aufmerksamkeit in Deutschland. Aber ich finde gerade solche tollen Spiele, die man sich so in die Manteltasche steckt, um dann vielleicht abends eine Kleinigkeit zu spielen in einer Kneipe, was eben halt nicht viel Raum einnimmt. Oder ich mache das immer mit meinen Kindern, wenn wir aufs Essen warten. Und die haben dann da auch spannenderweise Lust zu, das zu machen. Zuletzt haben wir nämlich Holter die Polter gespielt. Finde ich das eigentlich super, solche Spiele eben halt auch in den Fokus zu bringen und auszuzeichnen.
Ja, finde ich auch von der Ausrichtung her einen wirklich tollen Preis. Also Bistro Spill, ganz, ganz, ganz toll. Ich habe noch mitgekriegt vom Siegel Generationenspiel. Da ist nämlich eine Auszeichnung an Odin von Helvetic gegangen. Das ist ein Spiel von Gary Kim und Hope Wang für 2 bis 6 Spielende. Dauert auch nur eine Viertelstunde ab 7 Jahre. Und das Siegel Generationenspiel wendet sich ja oder widmet sich insbesondere Spielen, die eben über die Generationengrenzen hinweg prima spielbar sind, die also sowohl für Ältere als auch für die ganz Jungen spielbar sind und eben keine Hürden bringen, wie kleine Schriften auf den Karten oder schwierig zu handhabendes Spielmaterial, sowohl für Ältere als auch für Jüngere. Ein Preis, den ich auch sehr schön finde, dass es diesen gibt.
Ja, dann gucken wir ja auch immer schon ins nächste Jahr. Die Nürnberger Spielwarenmesse ist eigentlich so die nächste größere Messe, ohne jetzt da Stuttgart spielt oder Darmstadt spielt oder die Spielwiesen in Augsburg klein zu machen. Wir haben in Nürnberg einen Schwerpunkt, das macht der Veranstalter immer, dass er so bestimmte Schwerpunkte halt setzt, zu denen dann Sonderausstellungen eben halt auch kommen. Mhm. Und das ist im nächsten Jahr das sogenannte Kidult, also das Kind im Erwachsenen sozusagen. Und das wird ausgerichtet von Ultra Comic und der Spiel in Essen. Und damit wird auch sicherlich ein Schwerpunkt dieser Ausstellung eben halt das Brettspiel sein, was ich persönlich eben halt sehr, sehr schön finde. Da wir ja dann auch in Nürnberg mal wieder vor Ort sein werden, werde ich mir diese Ausstellung oder diesen Bereich sicherlich nochmal gesondert angucken und wir werden mit Sicherheit dann auch gesondert darüber nochmal berichten.
Vor ein paar Monaten haben wir berichtet über die Gründung des Pendants zur deutschen Spieleautorenzunft in den USA, nämlich der Tabletop Game Designers Association, TTGDA. Und die sind mit einer großen Liste an Ambitionen seinerzeit gestartet und die haben ihr erstes Ziel jetzt erreicht, nämlich Barnes & Noble hat sich bereit erklärt, die Namen von Spieleautorinnen und Spieleautoren auf der Webseite sofort bei dem Spieletitel zu nennen, also Flügelschark von Elizabeth Hargrave beispielsweise, in der Trefferliste, wenn man nach bestimmten Produkten gesucht hat. Und da hat die TTGDA wohl durchaus das Fundament für gelegt und hat auch dafür gesorgt, dass die Anbieter, also Barnes & Nobles hier an der Stelle, dann mit Boardgame Geek irgendwie zusammenarbeitet, denn es wird ein Zugriff erfolgen auf die Boardgame Geek Datenbank, um genau diese Namen der Autorinnen und Autoren dort rauszuziehen. Also das finde ich schon eine ganz spannende Sache und eine ganz spannende Bewegung, um auch da eben die Autorenschaft noch sichtbarer zu machen. Die TTGDA hat sich ja gegründet, so wirklich auch in Anlehnung an die SAZ und haben bei ihrer Gründung auch ganz explizit Bezug genommen auf die sogenannte Bierdeckelproklamation von damals, wo die deutschen Autoren gesagt haben, so wir veröffentlichen nur noch Spiele mit Verlagen, die auch unseren Namen auf die Schachtel draufschreiben. Das war ja ein wesentlicher Gedanke damals bei der ursprünglichen Gründung dessen, was wir heute als SAZ eben kennen. Was die Amerikaner noch im Blick haben, ist, dass eine Standardisierung von Informationen auf den Tantiemenberichten der Verlage an die Autoren erfolgen soll, dass eben auch noch andere weitere große Online-Händler die Autorinnen und Autorennamen nennen sollen, dass bestimmte Berufsbezeichnungen ja auch eindeutig und einheitlich verwendet werden, also von Spieleautor über Illustratorin, Grafikerin, Redaktion und so weiter und so fort. Etwas, wo der Kollege Geoff Engelstein sich ja auch durchaus für einsetzt, denn parallel zu unserem Handbuch Brettspiele ist er Herausgeber einer Buchreihe bei Routledge, wo er einzelne Berufe in einem längeren Büchlein darstellen lässt, eben von denjenigen, die diesen Beruf ausüben. Die ersten beiden, da ging es um die Autorenschaft und um das Thema Illustration. Das zweite müsste jetzt gerade so in der Auslieferung sich befinden. Und Geoff Engelstein ist Vorsitzender der TTGDA. Also von daher hat er da durchaus einen direkten Eingriff. Er ist auch Universitätsprofessor, wenn ich das richtig richtig eingeordnet habe. Hat also da eine ganz ähnliche Rolle wie ich hier. Worüber will man dort noch verhandeln und Fortschritte erreichen? Es geht um das Thema auch Vorschüsse und die Vertragsgestaltung. Da geht es dann oftmals auch um das Thema Lizenzen. Was ist, wenn aus einem Brettspiel ein Kinofilm oder ein Netflix-Film entsteht oder vielleicht ein digitales Spiel entsteht? Wie wird das gemanagt? Soll auch über die TTGDA geregelt werden oder Vorschläge gemacht werden, wie man das macht, wenn Lizenzrechte erlischen, also wenn Verlage sagen, das Spiel nehmen wir jetzt aus dem Sortiment raus, aus unserem Portfolio streichen wir das, dass das dann an den Autoren zurückgeht. Wir sehen das ja gerade im Moment bei der Stefan Feld City Collection. Da sind ja ganz viele Spiele dabei, die die ursprünglichen Verlage nicht mehr herausgeben, wo dann eben die Rechte an den Stefan Feld zurückgegangen sind. Und der das jetzt in Zusammenarbeit mit Queen Games dann als neue Spiele nochmal überarbeitet auch durchaus rausgeht. Und last but not least wollen die sich auch um die Zusammenarbeit in der Community kümmern. Das heißt eine Zusammenarbeit mit Medienschaffenden, aber zum Beispiel auch Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Bereichen. Stanford ist hier genannt, aber auch Museen, die hier im Fokus sind, der Tabletop Game Designers Association, also alles das Themen, mit denen die sich beschäftigen. Da bin ich ganz gespannt, was dann in den nächsten Jahren davon dann noch alles erreicht wird, was die sich da sehr ambitioniert vorgenommen haben.
So, dann verlassen wir die Branche, ne? Und gehen in die Verlagsebene.
Genau. Da ist eine erste Nachricht, dass Pegasus Spiele exklusiver Vertriebspartner für Teburu wird. Wir durften das beim Pegasus Pressetag Ende September schon kennenlernen. Dort gab es also extra Sessions für diejenigen, die sich das mal anschauen wollten. Konnte man das Teburu-System sich dort anschauen. Pegasus wird die ersten beiden Spiele, die für Teburu gemacht werden, auch nach Deutschland lokalisieren. Hier wird es auch deutsche Sprachausgaben für geben, die gemacht werden. Ich glaube, im englischsprachigen Raum gibt es noch ein drittes Spiel, von dem habe ich jetzt in der deutschen Pressemitteilung nichts gelesen. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher, ob im englischsprachigen Bereich da wirklich ein drittes Spiel kommt. Oder ob ich das nur schlicht und ergreifend falsch im Hinterkopf hatte aus dem damaligen Crowdfunding, wo das, glaube ich mal, meine ich mich zu erinnern, entsprechend genannt wird oder wurde. Heißt, Deutschland oder die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz wird für Teburu dann jetzt zukünftig von Pegasus Spiele exklusiv versorgt.
Alle guten Dinge sind drei, dachte sich wohl die Sophie Gravel und scheint jetzt wieder einen neuen Verlag zu gründen. 2016 hat sie ja ihr Konglomerat F2Z Entertainment mit Seaman Games, File Sophia, Pretzel Games und Platehead Games an Asmodee verkauft. Damit haben wir Asmodee heute auch auf der Bucketlist schon abgehakt. 2021 hat sie sich dann, oder danach hat sie dann sich wieder selbstständig gemacht, hat mit Plan B Games eine neue Gruppe neu gegründet, teilweise auch dazu gekauft, nämlich Eggert Spiele. Pretzel Games war ja dann schon wieder an sie zurückverkauft worden, Next Move. Und das ist dann wiederum bei Asmodee verkauft und eingegliedert worden. Sie hat dann zwischenzeitlich bei Seaman Games wieder eine entscheidende Rolle übernommen. Und jetzt in 2024 oder 25 hat sie ein Posting abgegeben bei Facebook, dass sie Grafikdesigner sucht und das Ganze eben halt unter dem Label Final Score. Also wird da wohl wieder was Neues von ihr zu erwarten sein. Wir sind natürlich alle gespannt, inwiefern das dann wieder bei Asmodee am Ende landen wird oder ob diesmal das Thema endgültig bei ihr in den Händen auch bleiben wird. Also wir sind neugierig, was die Sophie da wieder aus dem Hut zaubern wird.
Also ich finde das schon beeindruckend. Also ohne konkretere Details zu den einzelnen Vertragsabschlüssen zu haben, aber ich finde das spannend, also ein interessantes Geschäftsgebaren oder ja, Geschäftsmodell, was dann dahinter steht. Also ich werde das wachsam betrachten. Ja, also sie kommt wieder in den Markt rein. Andere ziehen sich aus Teilbereichen des Marktes raus, hast du gefunden, ne?
Genau, also Matago hat angekündigt, die waren ja eigentlich immer sehr stark auch im Kenner- und Expertenspielbereich unterwegs, unter anderem mit Kemet, Inish oder Yucatan, dass sie aus diesem Segment aussteigen werden. Also Matago ist ein sehr großer französischer Verlag, der halt auch in Essen immer mit sehr vielen anderen ausländischen Verlagen zusammenarbeitet, wird sich zukünftig auf Familien und Kinder fokussieren. Und es wurden auch zwei Gründe dafür genannt, warum das eben halt der Fall ist. Zum einen hat Matago für sich festgestellt, dass gerade eben halt bei diesen Expertenspielen, die halt auch via Crowdfunding finanziert werden, eine sehr, sehr hohe Ressourceninanspruchnahme innerhalb des Verlags ist, was sie eigentlich dann nicht mehr in dem Form stemmen können oder eben halt andere Projekte darunter leiden. Und zum anderen ist der Markt in Frankreich, insbesondere was so Expertenspiele angeht, doch sehr nischig und der französische Markt viel stärker auf Familienspiele ausgerichtet, die da eben halt eine größere Nachfrage haben. Und das Segment wollen sie eben halt zukünftig stärker bedienen, beispielsweise mit einer Neuauflage von Mission Red Planet oder was jetzt in Essen auch herausgekommen ist, Kyoto no Neko, was viele fälschlicherweise eher so als Kennerspiel ursprünglich angesehen haben. In die Ecke hätte es aber eigentlich gar nicht reingerückt werden dürfen. Was passiert jetzt nun mit den alten Titeln? Kemet, Inish und Yucatan werden zukünftig von Colossal Games herausgebracht. Also die sind an Colossal Games abgegeben worden. Und der australische Verlag Grail Games wird in weitere Matago-Projekte einsteigen. Beispielsweise ein neues Spiel der Lewis und Clark Autoren, aber auch Rapa Nui wird dort eben zukünftig vertrieben werden, sodass es hier eine sehr starke Portfoliobereinigung bei Matago geben wird.
Dann habe ich ein paar Zahlen gefunden. Mattel hat für das dritte Quartal die Quartalszahlen gemeldet. Sie haben einen Umsatzrückgang von 4% auf 1,844 Milliarden US-Dollar Umsatz zu verzeichnen. Ein Segment, was wohl besonders von diesem Schrumpfen betroffen war, war das Themenfeld Barbie. Also da ging es wohl zurück. Andere Felder wie die Hot Wheel Autos, die von Mattel ja auch rausgebracht werden, waren im Vergleich dazu wohl deutlich stärker. Nichtsdestotrotz muss man sich keine Sorgen machen. Die haben einen Nettogewinn von 372 Millionen US-Dollar erzielt im dritten Quartal. Also nichts, wo man sich Sorgen machen müsste. Man sieht, dass das Unternehmen börsennotiert ist, weil es ist eine ganz starke Fokussierung auf Shareholder Value, auch aus der Pressemitteilung zu entnehmen. Und da werden dann auch entsprechende Schlagworte gebracht, ne? Kostensenkungsprogramm ist aufgeführt, Effizienzsteigerung in der Lieferkette ist ein wichtiges Thema und ein Teil dieses Umsatzrückgangs wird wohl auch über Wechselkursentwicklungen begründet. Ja, und das ist der eine große Riese im Spielwarenbereich. Mattel ist ja in den Brettspielen nicht so stark drin. Wie der andere große, der da zu nennen ist, und das wäre Hasbro. Und da gab es zum einen eine Pressemitteilung in Richtung strategische Ausrichtung und zum anderen gab es dann wenige Zeit danach eine kurze Info über die Quartalzahlen. Und bei Hasbro ist schon ganz spannend zu sehen, dass ein immer stärkerer Fokus auf das Gesamtthema Entertainment gelegt wird. Und in diesem Segment dann auch noch ein Fokus auf Digital, also wirklich digitale Produkte. Das Thema Entertainment kann man daran erkennen, dass es dort eine Abteilungsgründung gegeben hat, die sich mit dem Erstellen von Angeboten, von Produkten für zum Beispiel den ungeskripteten Fernsehmarkt wendet. Also Fernsehsendungen, die sich rund um Trivial Pursuit, Monopoly, Cluedo und so weiter drehen. Da gab es ja schon erste Ansätze mit Trivial Pursuit und Scrabble. wo das aufgegriffen worden ist. In der gleichen Nachricht ist auch noch von strategischen Änderungen die Rede und einiges davon haben wir in den letzten Monaten über Hasbro schon berichten können. Jetzt ist auch nochmal ganz klar kommuniziert worden, wer denn da die jeweils Beteiligten sind. Das kann man dem Link, den wir hier in die Shownotes packen, entnehmen. Ich gehe da jetzt nicht in allen Details drauf ein. Aber was daraus herauslesbar ist, ist, man möchte auf der einen Seite organisatorische Änderungen vornehmen, insbesondere Kosten sparen. Aber es ist auch ganz klar genannt, es werden weniger als 100 Mitarbeiter von dem Personalabbau betroffen sein. Also da hat man ja auch schon letztes Jahr die große Runde gedreht und die Sense angesetzt. Da soll wohl jetzt nicht mehr in ähnlichem Maße, sondern deutlich kleiner vorangegangen werden. Was man aber sehen kann, ist auch eine noch stärkere kommerzielle Integration von den Bereichen Spielzeug und Wizards of the Coast. Da wird Tim Kilpin zukünftig auch eine ganz große Rolle spielen, der auch einige Personen im Mittelmanagement hat, die jetzt explizit an ihn berichten. Es wird ein neues, zentrales, zusammengefasstes Innovations-, Design- und Entwicklungsteam geben. Da wird Dean Carley eine bedeutsame Rolle spielen. Und das Thema Marketing für Wizards of the Coast und für digitale Produkte wird eben auch zusammengelegt unter Jason Bungie. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und Gina Götter, über die wir auch schon gesprochen hatten, als sie zum CFO wurde, Chief Financial Officer, wird jetzt auch ergänzend zum Chief Operational Officer, wird sich also da auch noch stärker mit einbringen in das operative Geschäft. Was die Zahlen angeht, der Gesamtumsatz ist bei Hasbro runtergegangen in diesem Quartal, knapp um 15%, was aber auch daran liegt, dass sich jetzt eben die Auswirkungen zeigen des Verkaufs von E1, haben wir vor einem knappen Dreiviertel bis einem Jahr drüber gesprochen, aber dennoch weiterhin ein Nettogewinn von 223 Millionen US-Dollar für dieses Quartal. Das ist eine deutliche Steigerung im Gewinn im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr. In dem Konsumgütersegment, wo eben auch die Spielware verortet ist bei Hasbro, war es ein Schrumpfen um 10%. Der Bereich war damit etwas schlechter aufgestellt, als man das eigentlich so erwartet hätte. Ja, und damit können wir ein Häkchen an die Verlage setzen. Wir hatten Asmodee drin, wir hatten Hasbro drin. Können wir zu Persönlichkeiten kommen?
Machen wir nochmal Asmodee.
Machen wir doch nochmal Asmodee.
Ach ja. Den Haken können wir noch nicht endgültig setzen.
Irgendwie ist das immer so, ne?
Ja. Steve Horvath, Global Head of Publishing der Asmodee-Gruppe, ist zum 1. Oktober 2024 in den Ruhestand getreten. Das hat er auf seiner LinkedIn-Seite bekannt gegeben und kann auf eine langjährige Karriere von über 25 Jahren in der Brettspielbranche zurückblicken. Davon eben die letzten Jahre bei Fantasy Flight bzw. der Asmodee-Gruppe. Und da kann man jetzt nur viel schöne Zeit im Ruhestand wünschen eigentlich.
Ja, und dass die Zeit möglichst lange währt. Was wir ja selten haben, ist, dass wir in den Branchen-News über konkrete Spiele sprechen. Heute haben wir mal ein konkretes Spiel drin. Wir hätten es wahrscheinlich auch unter Verlage packen können.
Habe ich mir gerade auch eben gedacht, als wir über Matago gesprochen haben, ja.
Ja, genau. Wir hatten in den letzten Monaten ja schon mal über Funforge berichtet. Und da die Problematik, dass die in einer finanziell ungünstigen Situation war, Ausprägung oder Auswirkungen der Pandemie, Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen etc. Und Funforge macht jetzt einen Befreiungsschlag. Und zwar haben sie eine ihrer bedeutsamsten Produktreihen, nämlich die Tokaido-Reihe, abgegeben und verkauft an Stonemaier Games, die Tokaido dann jetzt zukünftig übernehmen und herausgeben werden. Zum einen, um diese finanziellen Belastungen auflösen zu können und eben dann auch zum Beispiel die immer noch ausstehende Kickstarter-Kampagne zu Monumental endlich mal abzuschließen, die eben ja daran gedarbt hat, dass keine finanziellen Ressourcen mehr im Unternehmen da waren. Der Verkauf von Tokaido wird also da jetzt genutzt, dass dieses Kickstarter-Projekt dann jetzt wirklich angegangen werden soll und dann hoffentlich auch erfolgreich abgeschlossen werden soll. Spannend ist aber auch, dass Funforge da ganz klar gesagt hat, ein wichtiger Gedanke bei der Abgabe von Tokaido an Stonemaier sei eben auch, dass man im Kreativbereich sich eben auch lösen wollte, denn Tokaido war eine sehr erfolgreiche Reihe, eine sehr erfolgreiche Marke für Funforge, bedeutet aber auch, dass der Markt erwartet, dass diese Marke weiter gepflegt wird. Wir hatten Tokaido Duell beispielsweise jetzt zuletzt gesehen, was über Pegasus in Deutschland lokalisiert worden ist. Das ist so eine typische Produktpflege, Markenpflege an der Stelle gewesen. Und man erhofft sich bei Funforge eben jetzt, dass man damit auch so diese kreative Last ein bisschen loslassen kann und sagen kann, wir gucken uns jetzt mal neue Dinge an und gucken nicht nur, dass wir nochmal was zu Tokaido machen, weil das eben so erfolgreich ist. Und Stonemaier ist wohl schon fleißig dabei, also die Produktion einer Version des Grundspiels unter dem Label Stonemaier hat wohl bereits begonnen. Da soll dann auch Stonemaier typisch ein Automa-Solo-Modus integriert werden, der dann auch für die Besitzer von Tokaido aus der Funforge-Linie wohl zugänglich wird. Also den wird man wohl irgendwie separat auch irgendwie erhalten können. Genaueres war da noch nicht genannt, aber man denkt eben auch über weitere Produkte nach für diese Tokaido-Reihe. Und ja, das Ganze war während der Spiel bekannt gegeben worden und eine durchaus spannende Bewegung. In dem Link, den wir dazu packen, kann man auch noch ein kleines Interview nachlesen, wie das denn alles so zustande gekommen ist. Und spannend fand ich da die Information, dass das Angebot, eben diese Reihe zu übernehmen, auch durchaus an unterschiedliche Verlage herangetragen worden ist und viele sich aber dagegen entschieden haben oder sich das nicht zugetraut haben und Stonemaier hat eben entsprechend zugegriffen.
So, wir hatten eben über Veranstaltung gesprochen und damit begonnen und jetzt haben wir ja gefühlt noch eine Stunde Zeit, ne, um über die ganze Veranstaltung zu sprechen, die jetzt im November über uns reinprasseln. Nein, Spaß beiseite, wir machen es relativ kurz. Zum einen, die BerlinCon, der Ticketverkauf ist gestartet. Gibt es, glaube ich, noch Early-Bird-Tickets. Die haben neuerdings jetzt auch Tickets für den Flohmarkt. Die sind aber, glaube ich, schon alle weg, sodass man ganz, ganz früh auf den Flohmarkt kommt. Dann haben wir zwei Veranstaltungen vom Board Game Historian. Lukas Bloch, der die ausrichtet. Einmal hier in der Nähe von Köln und das zweite in München. In Köln, in Haltern, geht es dort im Römermuseum um Lass die Würfel rollen, also das Ganze so ein Stück weit mit römischen Einschlag. Und in München, ein Wochenende später, vom 22. auf den 24. Ist Spiel am Nil, ich wollte Spaß am Nil sagen, ich hoffe, die haben auch viel Spaß, eben halt der Schwerpunkt, wo eben halt das ganze Thema unterlegt wird, eben halt mit Brettspielen rund um Ägypten. Da werden aber auch im Programm Leute wie der Thomas von Better Board Games sein, Rainer Knizia. Das Ganze wird eben halt über 3 Tage gehen sicherlich auch ein schönes Highlight dann in München sein. Wir haben aber noch weitere Veranstaltungen hier im November. Einmal hier vor Ort in Bonn wird die Bonn spielt wieder aufleben. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sie längere Zeit Pause vom 2. bis 3. November im Brückenforum. Die Spielwiesen, die ja jetzt in Augsburg seit letztem Jahr ist, ist dann vom 8. November bis 10. November in der Messe Augsburg. Darmstadt spielt im Darmstadion vom 16. bis 17. November und etwas weiter südlich noch Stuttgarter Spielemesse vom 21. bis 24. November in der Messe Stuttgart. Aber auch in Mannheim, Rostock, Bielefeld, Dresden, Aachen, Mettlach, Hannover und Hamburg wird es Brettspielveranstaltungen im November geben. Also wer da nichts für sich findet, wo er mal in seiner Region dann ans Brettspiel oder an den Brettspieltisch kommen kann, um Neuheiten einfach in Ruhe auszuprobieren, die es dann eben dort geben wird. Ja, der hat tatsächlich dann irgendwo oder wohnt in Timbuktu oder sonst wo. Also ich glaube, dass da doch einiges auch in eurer Nähe dabei sein kann, wo ihr einfach mal vorbeischaut.
Ja, und dann bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen, viel, viel Spaß euch allen auf diesen ganzen tollen Brettspielveranstaltungen. Danke, dass wir auf euren Ohren zu Gast sein durften. Wir freuen uns wieder am 15. euch von ein paar Spieleindrücken zu berichten und wünschen euch jetzt eine wundervolle verspielte Zeit. Bis dahin, tschüss.
Macht's gut, ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.